Also wir zielen auf hochqualitative Warnmeldungen ab. Bei einem Cybersicherheitsvorfall stehen wir im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten als vertrauensvolle und kompetente Ansprechpartner zur Seite. Ein Gespräch mit uns lohnt sich immer.
Abgehört. Der kompakte Podcast des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehört, dem Podcast des Bayerischen Verfassungsschutzes mit Einblicken in Arbeitsweisen und Themenfelder eines deutschen Inlandsnachrichtendienstes. Hier im Podcast sprechen wir, wie in jeder Folge, mit Kolleginnen oder Kollegen, die auch wirklich hier beim Bayerischen Verfassungsschutz arbeiten und aus ihrem Arbeitsalltag berichten können. Dabei beleuchten wir dann bestimmte Themen und Phänomenbereiche, aber auch die sehr unterschiedlichen Berufsfelder innerhalb des Verfassungsschutzes. Es gibt hier im Podcast also exklusives Spezial- und Insiderwissen, immer soweit es der Quellen- und Datenschutz eben zulassen. Mein Name ist Dirk Heitzig, ich bin Pressesprecher beim Bayerischen Verfassungsschutz und führe durch die heutige Folge. Wir haben in der Vergangenheit und in den vergangenen Folgen eine Reihe verschiedener Phänomenbereiche angeschnitten und beispielsweise über Reichsbürger, Rechtsextremisten oder Islamismus informiert. Heute spreche ich mit einer Kollegin, die hier im Haus im Bereich der Spionageabwehr tätig ist. Ich freue mich sehr, mit Lucia sprechen zu können. Unser Thema ist die Wirtschaftsspionage oder besser gesagt die Abwehr von Wirtschaftsspionage gegen bayerische Firmen. Hallo Lucia und herzlich willkommen.
Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung.
Zum Einstieg und auch in der Absicht, deinen Werdegang hier im Hause aufzuzeigen. Wie lange bist du schon beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz?
Ich bin jetzt seit etwas mehr als 5 Jahren hier bei uns im Amt und habe aus dem Polizeibereich hierher gewechselt. Angefangen habe ich im Personalwesen, wo ich zuletzt dann für die Personalgewinnung zuständig war. Und zum 1.4. dieses Jahres habe ich in die Fachabteilung gewechselt und gehöre dort zum Team Kommunikation im Wirtschaftsschutz.
Und was vielleicht für viele sehr interessant ist, wie kam es, dass du dich hierher beworben hast?
Ja, das ist ganz einfach. Ich wollte in meiner Freizeit nicht mehr so viel über die Arbeit sprechen und dafür ist der Job hier ideal.
Okay, dann schauen wir mal ins Thema Wirtschaftsschutz und Wirtschaftsspionage. Die Wirtschaftsspionage verursacht in Deutschland jährlich Schäden in Milliardenhöhe und gefährdet unzählige Arbeitsplätze. Gerade bayerische Firmen und Hochschulen stehen wegen ihrer Innovationskraft in nahezu allen Bereichen und Forschungsthemen im Fokus ausländischer Nachrichtendienste. Besonders gefährdet sind kleine und mittelständische Firmen, die Spitzentechnologie entwickeln oder produzieren, da diese sich oft noch nicht ausreichend vor Spionageangriffen schützen. Im Rahmen der seit 2010 zwischen dem Bayerischen Innenministerium und dem Bayerischen Wirtschaftsministerium bestehenden Initiative Wirtschaftsschutz bietet das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz kostenfreie Informationen und Serviceleistungen für bayerische Firmen an. Neben menschlichen Quellen werden in der Wirtschaftsspionage auch technische Mittel sowie Cyberangriffe auf digitale Infrastrukturen von Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Hochschulen sowie von kritischen Infrastrukturen eingesetzt. Hierzu verweise ich gerne auf die Folge 3 unserer Podcast-Reihe, die ihr auf eurer Seite entsprechend finden könnt. Dies sind die Themen, die wir im folgenden Podcast genauer erörtern wollen und auch ein Beispiel aus der Praxis werden wir später noch hören. Nun frage ich aber dich, Lucia, was ist denn der Wirtschaftsschutz genau und was macht ihr?
Du hast es ja in der Einleitung gerade schon angeschnitten. Unser Auftrag ist die Abwehr, die Aufklärung und die Prävention von Spionage und Sabotage gegen Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen in Bayern. Wir verstehen uns aber auch als SPOC, das heißt als sogenannten Single Point of Contact. Und das bedeutet, dass sich bayerische Unternehmen und Institutionen zum Beispiel in Verdachtsfällen von Spionage an uns wenden können und wir dann entweder direkt weiterhelfen, intern an die richtigen Ansprechpartner weitervermitteln oder auch mit Behörden anderer Länder bzw. des Bundes in Kontakt treten.
Okay. Und wie sieht es dann mit der Industriespionage aus?
Ja, für Industriespionage, also der Spionage zwischen Konkurrenzunternehmen, die betrieben wird, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, sind wir tatsächlich nicht zuständig. Damit wir tätig werden können, muss ein Verdachtsfall von Wirtschaftsspionage vorliegen und das bedeutet, dass es sich beim Angreifer um eine fremde Macht, also einen staatlichen Akteur handelt. Und natürlich kann man das in vielen Fällen jetzt nicht auf Anhieb klar bestimmen. Das bedeutet, dass wir uns gemeldete Vorfälle selbstverständlich immer dahingehend prüfen.
Okay, und dann mal ganz praktisch, wenn ich mal die Sicht eines Unternehmens einnehme. Was ist, wenn ich als Unternehmensleitung einen elektronischen Angriff entdeckt habe, die betroffenen Daten aber so sensibel sind, dass ich nicht möchte, dass die Polizei davon erfährt oder es an die große Glocke gehängt wird? Gerade im Fall von Cyberspionage werden ja hauptsächlich sehr sensible Daten betroffen sein.
Ja, das stimmt natürlich. Und für uns gilt glücklicherweise das Opportunitätsprinzip. Das bedeutet, wir unterliegen keinem Strafverfolgungszwang. Und das steht im Gegensatz zum Legalitätsprinzip, dem die Polizei unterliegt. Die Polizei muss ermitteln, sobald sie von einer Straftat Kenntnis erlangt. Und wir hingegen bieten unsere Hilfe an. Letztendlich kann das Unternehmen anschließend aber immer selbst entscheiden, in welchem Umfang wir tätig werden und welche Stellen außerhalb des Verfassungsschutzverbunds wir in unsere Arbeit einbinden. Das heißt, das betroffene Unternehmen oder die betroffene Einrichtung behält die Kontrolle. Also ein Gespräch mit uns lohnt sich immer. In unserem Arbeitsalltag machen wir sehr häufig die Erfahrung, dass dieses Opportunitätsprinzip die Hemmschwelle der Betroffenen, mit uns in Kontakt zu treten, extrem senkt. Und Informationen, die mit uns geteilt werden, können auf Wunsch absolut vertraulich behandelt werden. Und dass Informationen mit uns geteilt werden, ist für uns essentiell. Deswegen ist uns so sehr an einem vertrauensvollen Verhältnis gelegen.
Okay. Bietet ihr dann auch Unterstützung im Pre-Employment-Screening und kann ich als HR-Abteilung des Unternehmens euch Unterlagen von Bewerbern zusenden, wenn mir diese irgendwie komisch vorkommen und ihr überprüft sie dann?
Das wäre sehr hilfreich und sicher auch in vielen Fällen sehr spannend, sogar für uns. Leider können wir den Service aber nicht anbieten. Das Pre-Employment Screening, das ist ja eine umfassende Überprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern durch den potenziellen Arbeitgeber, um deren Qualifikation, Integrität und Eignung für die Stelle zu verifizieren. Und dadurch sollen Risiken wie Betrug oder Reputationsschäden für das Unternehmen vermieden und eine fundierte Einstellungsentscheidung ermöglicht werden. Der Prozess umfasst dabei typischerweise die Prüfung von Bewerbungsunterlagen, die Verifizierung von Qualifikationen und Hintergründen sowie die Identifizierung von Warnsignalen. Und damit eine Überprüfung durch uns stattfinden kann, muss jedoch ein konkreter Verdacht vorliegen, der jetzt über einen, sagen wir, seltsamen Blick oder eine etwas dubiose Lücke im Lebenslauf hinausgeht.
Okay, und wie sieht's denn dann aus mit meinen Angestellten, also denen, die schon bei mir arbeiten? Wenn sich von denen jemand auffällig verhält, könnt ihr dann einschreiten?
Ja, auch hier gilt die Voraussetzung, dass ein konkreter Verdacht auf entsprechende Tätigkeiten wie Spionage oder Sabotage vorliegen muss. Also auf gar keinen Fall können wir Personen aufgrund ihrer Herkunft oder Nationalität hin überprüfen. Und vielmehr muss etwas Konkretes vorgefallen sein, wie jetzt zum Beispiel, dass der Kollege sich unbefugt in einem für ihn nicht zugänglichen Bereich des Unternehmens aufgehalten hat oder sich auffällig für Informationen und Bereiche interessiert, die mit seinem Arbeitsumfeld jetzt nichts zu tun haben. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus dem IT-Support ständig versucht, die Kollegen aus den Forschung- und Entwicklungsabteilungen auszuhorchen, dann könnte das ein Anzeichen sein. Und wenn der gleiche Kollege dann zufällig noch seinen USB-Stick verbotenerweise an einen Rechner anschließt und versucht, Daten zu kopieren, dann sollten wir uns das wirklich genauer anschauen. Aber im Zweifelsfall können sich Unternehmen selbstverständlich gerne telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung setzen und wir schauen uns den Sachverhalt dann gemeinsam an.
Und machen wir mal einen Schwenk in einen anderen Bereich. Angenommen, ich bin Dekan an einer Universität oder Leiter an einem Forschungsinstitut und muss nun darüber entscheiden, ob ich einen mir unbekannten ausländischen Kollegen oder Studierenden zu Forschungszwecken zulasse und zu mir einlade.
Hier gilt im Prinzip das Gleiche wie im Pre-Employment Screening. Ohne dass ein konkreter Spionageverdacht vorliegt, sind uns die Hände gebunden. Das heißt, im Zweifelsfall raten wir hier immer deutlich, auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Und häufig kann man sich die Frage dann selber beantworten. In dem Bereich gibt es allerdings eine Ausnahme, und zwar die Bundesrepublik Deutschland hat sich international verpflichtet, gegen Proliferation vorzugehen. Und darunter versteht man die unerlaubte Weiterverbreitung von atomaren, biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen, der zu deren Herstellung benötigten Produkte sowie von entsprechenden Waffenträgersystemen einschließlich des dafür erforderlichen Know-hows. Und die Beschaffung von diesem Know-how, die kann dabei auch über die Entsendung von Gastwissenschaftlern an deutschen Hochschulen erfolgen. Und dem versuchen das Auswärtige Amt und die Sicherheitsbehörden in Deutschland durch die Überprüfung von einschlägigen Visaanträgen bereits vor der Einreise nach Deutschland entgegenzuwirken. Das betrifft aber tatsächlich nur Wissenschaftler aus bestimmten Ländern, aktuell dem Iran, Pakistan, Syrien und Nordkorea, die in technischen Fakultäten hier in Deutschland arbeiten und forschen wollen.
Gut, das verstehe ich. Das ist dann ähnlich wie bei den privaten Arbeitgebern. Aber seid ihr der richtige Ansprechpartner, falls ich als Firma von einem Ransomware-Vorfall betroffen bin? Also jemand hat meine Firmendaten verschlüsselt und fordert nun ein Lösegeld von mir.
Tatsächlich nicht, nein. Also für alles, was in den Bereich Cyberkriminalität fällt, ist die Polizei zuständig. Und beim Bayerischen Landeskriminalamt wurde hierfür die ZAK, das ist die zentrale Ansprechstelle Cybercrime für die Wirtschaft in Bayern, eingerichtet, auch als BOC der Bayerischen Polizei. Und die Kollegen dort unterstützen Unternehmen, Behörden, Verbände und sonstige Organisationen bei Cyberangriffen tatsächlich aller Art, aber eben solche, die mit kriminellem, also meist finanziellem, das ist gerade schon angesprochen, Hintergrund stattfinden. Und neben der Unterstützung zur Bewältigung strafrechtlich relevanter IT-Sicherheitsvorfälle bieten die auch Präventionsmaßnahmen an, um Schadereignisse durch Cybercrime zu verhindern. Und tatsächlich ist es aber so, dass bei einigen russischen Ransomware-Banden der begründete Verdacht besteht, dass staatliche Stellen auf die erbeuteten Daten Zugriff haben.
Ja gut, was bietet ihr denn dann an? Was könnt ihr leisten?
Ja, die Frage stellt sich natürlich jetzt. Meine Kollegen aus dem Team Kommunikation und ich unterstützen als fachkundige Referenten sowohl Unternehmen als auch die zuvor genannten Einrichtungen mit Sensibilisierungsveranstaltungen, Vorträgen oder bei Konferenzen. Der jeweilige Schwerpunkt wird dabei immer individuell auf die Anforderungen zugeschnitten und orientiert sich an den Bedürfnissen. Und bei einem Cybersicherheitsvorfall stehen wir im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten als vertrauensvolle und kompetente Ansprechpartner zur Seite. Das bedeutet, dass vorhandene Spuren von uns forensisch untersucht und im Kontext des nachrichtendienstlichen Lagebilds analysiert und eingeordnet werden. Und anlassbezogen teilen wir unsere Ergebnisse dann in anonymisierter Form natürlich über unsere branchenspezifischen Warnverteiler mit anderen Unternehmen oder Einrichtungen, für die diese Informationen ebenfalls relevant sind bzw. werden können. Und unsere Warnmeldungen und IOCs, das sind Indikatoren für eine Kompromittierung, also technische Spuren oder digitale Artefakte, die auf einen Cyberangriff hindeuten, die werden so bereitgestellt, dass sie direkt in die Cybersicherheitssysteme der Empfänger eingepflegt werden können und dadurch eine unmittelbare Schutzwirkung erzielen. Also wir zielen auf hochqualitative Warnmeldungen ab, weshalb wir nicht mit kommerziellen Anbietern vergleichbar sind, sondern immer anlassbezogen und branchenspezifisch warnen.
Also das ist ja doch eine ganze Menge. Jetzt begebe ich mich mal wieder in die Rolle des Unternehmers. Angenommen, die Unternehmenssicherheit meiner Firma übermittelt euch Daten, die sich dann tatsächlich als ein Cyberspionagefall herausstellen. Werden wir als Firma dann über die Ergebnisse eurer Arbeit informiert?
Ja, da muss ich sagen, ein ganz klares Jein. Es gibt in diesem Fall gesetzliche Bestimmungen, die ganz klar regeln, was wir weitergeben dürfen und was nicht. Mit nachrichtendienstlichen Mitteln gewonnene Erkenntnisse fallen da zum Beispiel raus und sind von einer Weitergabe ausgeschlossen, genau wie Verschlusssachen und natürlich personenbezogene Daten. Eine kleine Ergänzung vielleicht an der Stelle. Unsere Warnmeldungen und Sicherheitshinweise, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, sind lediglich eine Warnung und keine Betroffenheitsmeldung. Das bedeutet, wir dienen dazu, Angriffen vorzubeugen oder diese konkret zu erkennen und das allgemeine Schutzniveau zu erhöhen. Und bei Hinweisen zu einer bestimmten konkreten Betroffenheit, also zum Beispiel jetzt einem bevorstehenden oder laufenden Cyberangriff, informieren wir die betroffene Einrichtung oder das betroffene Unternehmen selbstverständlich direkt, also auch dann, wenn sie bzw. es jetzt nicht in unserem Warnverteiler gelistet sind.
Das heißt, ihr informiert die Firmen, wenn ihr eine Betroffenheit feststellt und Genau. Ich muss mich dann mit der Sache auseinandersetzen.
So sieht's aus.
Gut. Ihr seid als Wirtschaftsschutz im Bayerischen Verfassungsschutz eine behördliche Einrichtung, ganz klar. Und das heißt, euer Angebot ist für die, ich nenne sie mal Kunden, dem Grunde nach umsonst, oder?
Also umsonst selbstverständlich nie, aber es ist immer kostenfrei für alle Unternehmen, Institutionen und Hochschulen in Bayern, das stimmt.
Okay, dann füllen wir die Sache vielleicht mal mit ein bisschen Leben. Und kannst du uns aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis erzählen, mit dem du dich in letzter Zeit befasst hast oder das aus deiner Sicht und vielleicht auch für unsere Hörer dann besonders spannend war?
Ja, dass diese Frage kommt, habe ich natürlich schon befürchtet. Ja, du weißt ja, dass wir Vertraulichkeit zusichern, aber ich habe mich natürlich auch entsprechend auf diesen Podcast vorbereitet und kann daher tatsächlich in stark anonymisierter Form von einem Spearphishing-Fall aus diesem Jahr berichten, mit dem wir uns befasst haben. Aber vielleicht eine kurze Erklärung, was Spearfishing überhaupt ist. Und zwar beim Spearfishing handelt es sich um eine gezielte Form des Phishings, bei der Angreifer im Cyberraum zunächst persönliche Informationen über ein Ziel ausspähen, um dann einen ganz gezielten und vor allem maßgeschneiderten Social Engineering-Angriff zu starten. Und hierfür werden dann unter anderem öffentlich zugängliche Informationen, das heißt zum Beispiel aus sozialen Netzwerken, genutzt. Und letztendlich soll das Opfer dazu gebracht werden, einen bestimmten Link anzuklicken, Malware herunterzuladen, mit dem Angreifer in Kontakt zu treten oder beispielsweise auch vertrauliche Anmeldedaten preiszugeben. Und im Erfolgsfall bekommt der Angreifer so Zugang zum Rechner des Opfers oder zum IT-Netzwerk einer Firma. Und im jetzt folgenden Fall hat der Angreifer im Frühjahr dieses Jahres seine Zielperson im betroffenen Unternehmen zunächst ganz harmlos per E-Mail kontaktiert. Und diesem Angriff gingen sehr wahrscheinlich intensive Recherchen in sozialen Medien und anderen öffentlich zugänglichen Quellen voraus. Die Zielperson, also das Opfer in dem Fall, hatte online gepostet, bei welcher Firma sie arbeitet und auch Daten zu vorherigen Beschäftigungen sowie ihrer Ausbildung angegeben, wodurch sie dann vermutlich in den Fokus des Angreifers gerückt ist. Und der Angreifer gab sich dann als Mitarbeiter eines ausländischen Thinktanks aus und erklärte, die Zielperson als Speaker für ein Webinar gewinnen zu wollen. Und dieses Webinar sollte wenige Monate später stattfinden. Und die Nachrichten, die da ausgetauscht wurden, waren wirklich in nahezu, würde ich sagen, einwandfreiem Englisch verfasst. Die Angreifer hatten die E-Mail-Adresse tatsächlich des real existierenden Thinktanks bis auf ein winziges Detail gefälscht und sogar die verwendeten Namen wurden von echten Mitarbeitern gestohlen. Und die gesamte Kommunikation, die sich später dann auch auf WhatsApp verlagerte übrigens, zog sich über insgesamt 2,5 Monate hin. Und dabei bauten die Angreifer vertrauensbildende Maßnahmen, wie zum Beispiel den Versand eines harmlosen, also nicht maliziösen Download-Links ein. Das stärkt dann natürlich auch nochmal das Vertrauen. Und als der Termin dann näher rückte, wurde die Zielperson aufgefordert, zur Vorbereitung auf eine Videokonferenz ein ZIP-File mit Hintergrundinformationen herunterzuladen. Und so planten die Angreifer, die Schadsoftware ins Unternehmensnetzwerk einzubringen. Aber dann beim Versuch der Zielperson, die Daten herunterzuladen, detektierte das IT-Sicherheitssystem des Unternehmens glücklicherweise die schadhaften Dateien und Links und löste Alarm aus. Und hierdurch kam das Ganze dann ins Rollen. Die hausinterne IT-Sicherheit der Firma erfuhr von dem Vorgehen und analysierte im Folgenden mit unserer Unterstützung dann den Angriff. Und die Analysen ergaben einige Hinweise tatsächlich, die darauf hindeuten, dass sehr wahrscheinlich ein ausländischer staatlicher Cyberakteur für den letztendlich glücklicherweise erfolglosen Angriffsversuch verantwortlich ist. Und an dem Beispiel, das hast du jetzt gehört, erkennt man gut, dass Cyberspione ihre Ziele sehr gezielt auswählen und diese im Anschluss mit ganz viel Zeit und Aufwand versuchen, zu der gewünschten Handlung zu bewegen. Und im Extremfall kann es in solchen Fällen sogar zu realen Treffen kommen. Das dient im Endeffekt alles dazu, Vertrauen aufzubauen.
Das klingt spannend. Vielen Dank für dieses Beispiel.
Ja, sehr gerne.
Also auf jeden Fall steckt da dann eine Menge Arbeit im Hintergrund für den Angreifer und natürlich wird es für das Unternehmen und für den Mitarbeiter, je danach wie gut die Vorarbeiten waren, echt schwierig, die Sache als Spionagefall dann zu erkennen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass man mit euch auch direkt in Kontakt treten kann. Wie mache ich das denn als Firma oder als Vertreter einer wissenschaftlichen Einrichtung am besten?
Also am schnellsten, würde ich sagen, ist natürlich ein kurzer Anruf bei unserer Hotline. Das ist die 089 31 201 und dann dreimal die 2. Und über diese erreicht man meine Kollegen und mich und hat, sollte es jetzt gerade mitten in der Nacht sein oder am Wochenende, auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Und ansonsten aber auch wirklich jederzeit immer sehr gerne per E-Mail an wirtschaftsschutz@lfv.bayern.de. Und alle Infos, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet zu Verschlüsselungsmöglichkeiten, findet ihr auf unserer Homepage und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Vielen Dank, Lucia, für diesen spannenden Einblick in dein Tun und deine tägliche Arbeit im Bereich des Wirtschaftsschutzes. Jetzt noch habe ich eine allgemeinere Frage. Wenn ich jetzt insbesondere nach dem Anhören dieses oder anderer Podcast-Folgen selbst Interesse habe, im Verfassungsschutz Bayern mitzuarbeiten, wie wäre da der Ablauf? Wie kann ich in Kontakt kommen?
Ja, wir freuen uns natürlich immer über neues Personal und Unterstützung. Alle Stellenausschreibungen von Positionen, die jetzt gerade vakant sind, findet ihr immer auf unserer Homepage. Und bei Fragen dazu, also wenn ihr irgendwas seht und euch dafür interessiert, wendet euch sehr, sehr gerne an die Kolleginnen aus der Personalabteilung. Und wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr denn grundsätzlich mit eurem Background überhaupt in den öffentlichen Dienst wechseln könnt, dann hört euch gerne Folge 2 dieses Podcasts an.
Ja, danke dann auch nochmal für den Verweis auf eine andere Folge. Da hatten wir ja dann schon einige Bereiche in der Vergangenheit abgearbeitet und aufgezeigt. Jetzt hoffe ich, dass dann die Wege entsprechend geebnet sind für die, die ein Interesse haben, sich hier einzubringen. Ja, und an dich vielen Dank, Lucia. Ich bedanke mich für die Zeit und die Mitarbeit bei Abgehört. Und für alle Hörer noch ein Hinweis, diese und alle weiteren Folgen sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Und sie sind natürlich auch auf unserer Website verfassungsschutz.bayern.de verfügbar. Dort finden sich viele weitere Inhalte, zum Beispiel Infos zu unseren verschiedenen Phänomenbereichen und Präventionsprogrammen. Und auch viele unserer Publikationen finden Sie dort als Download. Bei Fragen und Anregungen oder auch bei konkreten Themenwünschen für zukünftige Folgen können Sie sich jederzeit über abgehört@lfv.bayern.de an uns wenden. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Danke nochmal, Lucia.
Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.